Amazon wird verstaatlicht. Nicht wirklich, aber es ist eine Überlegung, über die Joey und ich sprechen. Joey kennt sich super mit Netzwerkeffekten aus. Er hat darauf seine Doktorarbeit geschrieben, promoviert und arbeitet jetzt dort. Wir steigen also ein in die Welt von Netzwerkeffekten. Was ist das überhaupt? Wie stellt sich das dar für so große Unternehmen wie Amazon, wie ein Airbnb, wie ein Facebook? Und was sind die großen Gefahren, wenn solche Monopole dann einfach existieren, ohne kontrolliert zu werden? Was passiert, wenn sowas unkontrolliert wachsen darf? Get big fast, also so schnell wie möglich groß werden. Ist das immer die richtige Taktik? Ihr werdet ganz viel lernen zu Netzwerkeffekten, Complementaries, Competitive Crowding, Monopole, Get big fast und. Viel Spaß bei der Folge. Grow big fast. Das war's doch, oder Joey? Grow big fast. Also schnell groß werden. Einfach schnell groß werden. So Netzwerkeffekte nutzen. Na, das neue Uber, Airbnb der Neuzeit werden. Da kennst du dich sehr gut aus. Denn da hast du deine Dissertation darüber gemacht und hast die letzten Jahre deines Lebens teilweise damit verbracht, das zu erforschen und da mal ein bisschen hinterher zu fragen, ob das immer so clever ist.
Ja, das ist korrekt. Also ich bin tatsächlich noch nicht fertig. Ich werde wahrscheinlich im Juli abgeben. Mhm. Aber ja, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Netzwerkeffekten. Ne? Und wie du gerade schon gesagt hast, Luca, Netzwerkeffekte, die entstehen, wenn ein Produkt oder ein Service wertvoller wird, je mehr andere Leute das gleiche Produkt benutzen.
Genau, ich wollte gerade sagen, lass uns mal ganz vorne anfangen. Was ist das überhaupt, ein Netzwerkeffekt?
Ja. Ne? Und also alles, was wertvoller wird, je mehr Leute es benutzen. Das absolut klassischste Exempel oder Beispiel, sorry, ich werde hier in der Folge öfter mal ins Englische verfallen, weil ich meinen Doktor nun mal auf Englisch mache und dieses sind alles Schlagworte, ja, die alles ich gut. eigentlich in meinem normalen Leben nur auf Englisch verwende. Das klassischste Beispiel ist ein Telefon. Ne? Überleg dir, du bist der erste Mensch, der ein Telefon kauft.
Netflix
nicht so geil, oder? Also nicht so viel Wert in einem Telefon.
Wenn zumindest noch einen, der es kauft. Noch einen.
Genau. Und dann wird natürlich deine Möglichkeiten steigen exponentiell, je mehr Leute das benutzen. Ne? Mit einem mehr hast du eine Line, mit zwei mehr hast du zwei Line, mit drei mehr hast du drei Line. Und die gelten aber ja für alle anderen auch. Ne? Deswegen ist es n hoch zwei sogar, wie viele Knotenpunkte du letzten Endes hast. Und das Thema in Economics, ne, also in Wirtschaft, wird es schon relativ lange behandelt, schon Mitte der 80er, weil Telekommunikationsnetzwerke, Netzwerke sind schon länger eine Beschäftigung. Und das ist jetzt aber in unserer Zeit wieder irgendwie neu aufgekommen, hat so eine richtige Renaissance erlebt, eben durch die Digitalisierung des Internet und dann den Aufstieg der großen Tech-Firmen, die alle letzten Endes ein Plattformmodell nutzen und diese Netzwerkeffekte versuchen zu generieren und auszubeuten.
Gibt es denn irgendwie, also klassische Beispiele haben wir ja gerade schon genannt, so ein Uber, so ein Airbnb oder auch wahrscheinlich auch Facebook, so Social Media Plattformen. Das sind so die klassischen Beispiele wo Netzwerkeffekte sinnvoll sind. Also man muss weggehen von einem normalen Produkt wie Auto. Auto hat auch für dich einen Nutzen, wenn du der allererste bist, der es kaufst, sofern es Straßen gibt. Ne? Also
genau.
Kommst trotzdem schneller von A nach B, ob da jetzt mehr fahren oder nicht.
Ja, jetzt haben wir gerade schon ganz viele Sachen gecovert. Ich probiere das mal kurz runterzubrechen. Also du hast gesagt, Uber und Airbnb ist völlig korrekt, die haben Netzwerkeffekte, die sind hauptsächlich indirekt. Und zwar sind die indirekt, weil die Plattform wird nehmen wir Uber. Uber wird umso wertvoller für dich, je mehr Fahrer es auf der Plattform gibt. Mhm. Während Uber für Fahrer umso wertvoller wird, je mehr Leute actually einen Ride wollen, ne? Gefahren werden wollen. Ja. Sprich, das geht von einer Seite des Marktes, der Supply-Seite, auf die andere, auf die Demand-Seite und von der Demand-Seite auf die Supply-Seite. Deswegen nennt sich das indirekter Netzwerkeffekt. Wohingegen auf Facebook, das ist ein direkter Netzwerkeffekt, weil Facebook wird umso wertvoller für dich, je mehr andere deiner Freunde auch Facebook benutzen oder Leute, mit denen du im Kontakt sein sollst. Die sind auf der gleichen Seite wie du, das sind die End-User.
Also es gibt nur bei direkt, es gibt nur eine Rolle quasi. Also von den Nutzern?
Sondern der Wert generiert auf der gleichen Seite. Dann ist es direkt.
Ah, okay.
Wenn der von der einen Seite auf die andere schwappt, dann ist es indirekt. Und das geht oft, also ganz oft Hand in Hand mit sogenannten Complementaries. Und da kannst du an den CD-Spieler und CDs denken. Da
Okay.
kannst du an, da kannst du an, da gibt es so viele Beispiele, ne? Plattenspieler und Schallplatten. Ein iPhone und Apps. Das sind
Also
Complementers.
genau, also Facebook ist nur wertvoll oder wird wertvoll durch diesen Netzwerkeffekt, auch wenn, also weil Benutzer da sind, weil Accounts erstellt werden und weil du dann gegenseitig Beiträge
Genau.
machst, liken kannst und Freunde da sind, die du cool findest und den folgst und deshalb irgendwie einen Mehrwert für dich generierst. Und dadurch wird Facebook wieder wertvoller, weil investiert wird und Aktien und bla und Co. Wohingegen indirekt, da muss es irgendwie einen Gegenspieler so in der Art geben oder irgendwas, was es komplementiert, wie du gemeint hast, irgendwas Komplementäres. Ja,
Das
also
ist
der Uber-Fahrer verdient kein Geld, nur weil 100.000 Uber-Fahrer das sind, sondern er braucht auch 100.000 Uber Taxi, also Uber-Gäste, Uber-Mitreisende, ne? Sonst wird's
völlig
nichts.
richtig. Da können wir jetzt
Okay.
sogar schon noch mal ein bisschen detaillierter werden. Und zwar hast du schon wieder zwei gute Sachen gesagt. Sorry, wie gesagt, ich lebe das, ich atme das
Ja.
seit 6 Jahren jetzt. Ich hoffe, das irgendwie anderen Leuten vermitteln zu können, dass es wichtig und auch interessant ist, über was wir
Deshalb bin ich hier,
reden.
deshalb, ich bin der, der die dummen Fragen stellt hier.
Das ist perfekt. Also, was du jetzt gerade gesagt hast, der Uber-Fahrer, für den ist es wahrscheinlich sogar kontraproduktiv, wenn da sehr viele andere Uber-Fahrer sind, ne? Weil das ist Competition für
Ja.
ihn. Das regt den Wettbewerb an. Da sprechen wir jetzt hier in unserem Bereich von Competitive Crowding, das entstehen kann. Da ist praktisch der
Okay.
direkte Netzwerkeffekt, der hat einen negativen Nutzen. Ne? Je mehr
Macht Sinn,
Uber-Driver
ne?
Uber joinen, umso weniger wertvoll ist die Plattform für dich als Uber-Driver, weil du mehr Competition hast und es den Preis drückt.
Ja, macht natürlich Sinn,
Wohingegen
ja.
auf Facebook gibt es auch einen indirekten Netzwerkeffekt. Und ich frage jetzt mal spontan zurück und bitte fühle dich jetzt hier nicht auf den Spot gestellt, aber kannst du dir vorstellen, was der indirekte Effekt auf Facebook wäre? Welche Gruppe praktisch die Complementers auf Facebook darstellen könnte?
Na, Facebook verdient ja auch viel Geld durch Werbung, also vielleicht irgendwelche
Perfekt.
Werbentreibenden. Ah
Yes.
ja,
Nein,
Werbung.
du bist
Hey!
völlig richtig. Auf Facebook ist die Supply-Seite, sind die Advertisers. Ne? Die
Ja.
bekommen, für die wird die Plattform umso wertvoller, je mehr Leute das nutzen.
Ja.
Die indirekte Netzwerkeffekt ist positiv für die. Wohingegen für uns, wir wollen die Werbung gar nicht. Der indirekte Netzwerkeffekt für
Ja.
uns, die Enduser, ist negativ. Und da
Stimmt,
siehst du, dass
ja.
das relativ schnell, relativ kompliziert wird, das richtig aufzustellen, sodass alle zufrieden sind, letzten Endes.
Ja, es ist viel, also wenn ich jetzt so ein Netzwerk betreibe oder das nutzen möchte, um mal wieder die Netzwerkeffekte zu betrachten, davon gehen wir ja aus, ich möchte also Netzwerkeffekte erstellen, wie, also gibt es einen Masterplan dafür? Gibt es irgendwie den Königsweg, wo man sagt, ja, das hat Uber gemacht, das hat Airbnb gemacht, das hat Facebook gemacht und sie haben sich alle von der Telekommunikationsbranche abgeschaut?
Ja, den gibt's tatsächlich, würde ich sagen. Ich meine, wir befinden uns wirklich im Zeitalter der Plattform-Business Models, ne? So nennt sich
Eben, ja,
das,
das ist ja
wenn
total
die diese
in.
Plattformen gründen. Und eine Plattform gab es schon immer. Ein traditioneller Markt, ein Marktplatz im Mittelalter ist eine Plattform. Warum? Weil da gehen die End-User hin, wir, um Äpfel zu kaufen, aber die Äpfel werden
Ja.
provided bei dem Bauern, der dann einen Stand hat,
Ja.
der Komplementär ist, ne?
Oder
Das ist
Schwerter vom
Ja,
Schmied.
klar, ein Schmied, genau. Im Basic-Format ist das schon eine Plattform. Oder eine Mall, eine Shopping-Mall, ist auch eine Plattform. Gleiche Sinnrichtung. Aber seit dem Internet und seit der digitalen Transformation, so nennt sich das, ist das alles auf Crack. Weil es eben viel leichter ist, diese Plattform zu generieren und du nicht mehr lokalitätsgebunden bist, ne? Sondern du kannst
Stimmt,
es
ja.
durch das
Überall.
Internet auf globale Scale bringen, relativ schnell, das
Ja.
Ganze. Und die unangenehme Eigenschaft, die jetzt Regulators, also wirklich Government Agencies, Politiker, Anti-Wettbewerbs-Fraktionen und so weiter lösen wollen, ist, Netzwerkeffekte oft führen zu sogenannten Winner takes most oder Winner takes all Outcomes. Man kann sich was darunter vorstellen, das generiert Monopolies, ne? Und wir wollen keine Wettbewerbsmonopolies haben eigentlich.
Ja.
Aber weil das alles noch so neu ist, wissen wir noch nicht genau, wie wir diese Plattform wirklich regulieren sollen. Aber im Moment sieht es so aus, als wäre Amazon, Google, Apple, Microsoft relativ safe, ne?
Ja, klar, sie waren halt die Ersten und die haben es in Perfektion quasi umgelegt, das ganze Netzwerkeffekt. Ich meine, niemand bestellt mehr irgendwo anders als auf Amazon, ja.
Genau.
Seine ganzen Sachen, die er braucht. Und das ist ja auch nur durch Netzwerkeffekte entstanden am Ende, wenn man es mal überlegt.
Nee, ist völlig richtig. Wir sind für uns die Enduser, ist es jetzt erstmal gar nicht so schlimm, ne? Weil es ist extrem komfortabel für uns, wie es gerade ist. Wir
Es
können
ist extrem
auf.
komfortabel, aber es ist ja auch gefährlich, wenn du, wie du sagst, wenn es Monopole irgendwo gibt, ne, wo
Genau.
jemand einer alleine ist, ist natürlich eine marktbeherrschende Stellung, haben wir irgendwann mal in der Ausbildung gelernt.
Ja.
Und die kann natürlich ausgenutzt werden, ne?
Richtig. Und da sind wir gerade wirklich an so einem Crossover, ne, an einer Kreuzung oder an einer Abbiegung, Abzweigung, wo wir jetzt schauen müssen, wie wir das wieder ins Lot bekommen. Weil richtig problematisch, nehmen wir mal Amazon, Amazon ist ein gutes Beispiel, wird es, wenn dann der Plattform-Sponsor, ne, Amazon ist in diesem Fall der Plattform-Sponsor, dann die Verkäufer darauf sind die Complementers und wir als die Nutzer sind die Enduser. Wenn der Plattform-Sponsor anfängt, mit den Complementers zu competen auf seiner eigenen Plattform, dann wird's kritisch. Kannst du
Was,
dir vorstellen, warum?
was, erstmal ein Beispiel, was wäre das? Also, wie würde die Situation ausschauen?
Amazon, okay, es gibt Taschenlampen auf Amazon. Jetzt bietet Amazon selbst seine eigene Amazon Basic Flashlight auf Amazon.
Ah, okay. Also, ich habe einen Verkäufer für Taschenlampen auf Amazon und dann sagt Amazon irgendwann so: Ja, hey, pass auf, ich mache jetzt selber Taschenlampen und
Ja,
verkaufe die auf meinem Marktplatz.
und das 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 riecht, also das wird richtig
Oh wow, das ist ja richtig
problematisch.
gefährlich.
Ja, das wird richtig problematisch, weil die natürlich die gesamte Marktmacht haben, ne? Die haben alle Daten da drauf, die wissen ganz genau, welche Produkte gerade laufen. Die können sich selbst an oberste Stelle setzen, weil wenn du nach einer
Ja.
Taschenlampe suchst, kommt als erstes das Amazon Basic Produkt, das du kaufen kannst, und du kannst mal drauf achten. Es ist schon in ganz vielen Produktkategorien so, dass Amazon selbst in da eintritt. Und jetzt ist das Problem, wir sind mehr oder weniger locked in, ne? Das nennt sich locked in, wenn wir denken gar nicht mehr daran, von irgendwo anders zu bestellen. Und wir finden auch gut, dass Amazon da Amazon Basic anbietet, weil das ist 2 € günstiger als die nächstgünstigste Taschenlampe. Aber für uns ist es völlig egal. Aber es ist wirklich antikompetitiv und das ist ein Problem in der Wirtschaft.
Du kannst ja, wenn du das mal weiterspinnst, du kannst ja quasi jeden aus dem Geschäft nehmen.
Ja, theoretisch ja. Klar, es gibt Produkte, für die du so eine gewisse Spezialisierung brauchst in der Produktion, dass es nicht möglich ist, für Amazon da einzutreten. Aber gerade was Basics angeht, ne? Haushaltsprodukte, Commodities, also alles, was leicht herstellbar und leicht lieferbar ist,
Ja.
wird Amazon relativ schnell ein relativ großes Monopol drauf haben.
Zumal, man muss es ja nur ein bisschen weiterspinnen, gehen wir mal auf eine Zeit, wo du dann vielleicht nicht mehr alles durch Menschen herstellen musst, wo es fast egal ist, wo das hergestellt wird, wenn du, ne, wenn Roboter besser werden, wenn
Ja.
KI, künstliche Intelligenz und sowas in Fertigungsprozesse besser wird und einfach mehr kompliziertere 3D-Druck mehr implementiert wird in Fertigungsstrukturen, dann sind es ja nicht mehr nur die einfachen Sachen, nicht mehr nur die einfachen Produkte, ne, mit wenigen Arbeitsschritten, mit wenigen Bauteilen,
Ja.
sondern dann kannst du ja viel mehr auch machen. Und wenn ich das jetzt mal einfach nur im Kopf weiterspinne, ja klar, vielleicht sind es gerade nur die Basics, aber du schaffst ja dadurch quasi ein Monopol, indem du, also, und das Monopol ausnutzt und dadurch vor allem kleine einfach ihren Markt wegnimmt, so, weil die sind darauf angewiesen, dass sie auf Amazon sind. Jetzt verkauft aber Amazon das Gleiche für gleich oder weniger, wird aber besser gelistet. Das heißt, der hat irgendwann kein Geschäft mehr, gibt's auf und Amazon verkauft noch mehr Taschenlampen. Und irgendwann, wenn wir es ganz weiter spinnen, gibt es irgendwann keine kleinen mehr.
Ja,
Dann gibt es ja
nee,
nur noch Riesen, die auch mit Amazon kompetieren können, einfach, die mit Amazon mithalten können und sagen können, ja, okay, ihr macht eure Taschenlampe für 5, ich kann meine auch für 4 machen.
ja, und jetzt musst du überlegen, dass Amazon auch noch an jeder Transaktion, die auf Amazon durchgeführt wird, auch noch was mitverdient. Also sie verdienen ja
Stimmt.
auch noch bei den anderen, die
Selbst
verkaufen,
wenn du,
trotzdem noch
genau,
was, wenn sie.
selbst wenn du dann, ja, stimmt, wow. Wow,
Ja,
okay,
genau, und
wie kann man das
dann.
abschalten?
Ja, abschalten ist schwierig, aber du hast schon was Wichtiges gesagt und das sind die Daten. Also Daten sind ja wirklich das neue Öl, ne? Das hat man jetzt schon öfter gehört, nehme ich an. Wir müssen, mit wir meine ich Regulatoren jetzt in erster Linie, also ich darf eigentlich keinen Bezug zu nehmen, ne? Ich bin Wissenschaftler und muss objektiv bleiben, aber was gemacht werden sollte, ist, man muss einen Weg finden, dass der Vorteil, den jetzt diese Firmen wie Amazon, Apple, Google, Microsoft anhand von Daten generieren, ne, und das ist jetzt gerade mit ChatGPT noch krasser geworden, das Ganze, dass das wieder der Öffentlichkeit praktisch zugeführt wird oder dass individualisierte Daten unser Eigentum sind und es nicht einfach frei fließend die ganze Zeit mit den ganzen Cookies, die im Internet, ne, die wir immer abkreuzen müssen, damit die nicht gesammelt werden, dass das in unserer Kontrolle ist. Und das ist, da gibt's schlaue Leute, viel schlauere Leute als mich, die sich darüber tatsächlich Gedanken machen, wie man das auf der technischen Ebene etablieren kann. Das sind In-Situ-Daten, das kannst du mal googeln oder irgendjemanden einladen, der sich damit richtig gut auskennt. Aber es gibt tatsächlich Mittel und Wege, wie wir als Nutzer Kontrolle über unsere Daten haben und damit dann diese großen Plattformen ein bisschen, ich will nicht sagen verkrüppeln, aber ein bisschen Macht wieder wegnehmen. Wenn das tatsächlich in unserer Hand ist, was die über uns wissen und was nicht.
Und solche Vorschläge wären im Prinzip, dass sie gar nicht die Daten sammeln dürfen, die wir da haben, oder?
Oder jedem, der auf diesem Markt Computer zugänglich machen müssen, oder es gibt
Ah.
verschiedenste Ansätze dafür.
Du meinst, dass dann der Taschenlampenverkäufer, der Kleine, die gleichen Analysedaten über die Kunden bekommt, die Amazon
Genau.
für seine Basic-Taschenlampen auch verwendet? So nach dem
Ja.
Motto, Grün geht gerade richtig gut.
Ja, genauso. Genauso. Das ist wirklich das Hauptproblem an der ganzen Sache ist eine Kombination von ganz vielen Sachen, ne? Amazon war ein Buch, die haben nur Bücher
Ja,
verkauft zu Beginn.
Bücherhandel oder
Das Problem
Bücherverstand.
ist wirklich nur, dass die durch die ganzen Daten, die durch die Nutzung bekommen haben und dann das geöffnet haben, ne? Dann kamen die Complimenters mit rein, die haben die Produktschienen unglaublich erweitert. Jetzt gibt es ja wirklich alles auf Amazon. Das ist alles noch schön und gut. Die haben ja praktisch nur den Marktplatz geschaffen. Ne? Wenn wir ans Mittelalter denken, die haben den Marktplatz gebaut,
Ja.
literally. So, wie lange können Sie das als Argument nehmen, um immer noch Geld von jeder Transaktion zu bekommen? Weißt du, ab wann verlieren die praktisch den Recht über den Marktplatz? Früher war das, wenn derjenige, der den Marktplatz gebaut hat, gestorben ist oder der König gewechselt hat oder sonst irgendwas. Ne?
Ja.
Jetzt ist es aber schon so lange her, die haben nur die Infrastruktur provided und jetzt kommen immer noch an jeder Transaktion verdiene. Das ist die eine Sache. Ist das fair? Die andere ist, okay, dürfen die auf diesem Marktplatz, den sie geschaffen haben, die sind die einzigen, die alle Verkäufe observieren können, ne? Und das sehen können, auswerten können. Ist es fair, dass die dann auch da was verkaufen dürfen auf diesem Marktplatz? Also das sind lauter so Fragen,
Interessant.
die jetzt gerade Regulatoren sich stellen und das ist im vollen Gange, ne? Das passiert, während wir hier sprechen.
Also du meinst, es ist sogar in der Überlegung, weil das würde ja bedeuten, klar, sie haben den Marktplatz aufgebaut und sie verdienen an jeder Transaktion. Und das ist ja auch, das muss man ja auch irgendwo entlohnen, weil ohne die gäbe es ja das gar nicht. Und
Völlig
es ist ja auch
richtig.
nur fair enough, dass sie auch was dran verdienen.
Ja.
Aber das geht ja dann quasi in die Richtung zu sagen, naja, was ist denn die einzige Möglichkeit, wie wir das ein bisschen fairer für alle machen können? Naja, ich sage es einfach so, Enteignung. So, im Amazon-Marktplatz, ja, schön, cool, dass ihr es gemacht habt, aber muss fair für alles sein. Also übernimmt das jetzt mal die US-Firma und für
Und ich
Deutschland
würde,
der deutsche Staat.
ja, ich würde, ich, da, ich distanziere mich davon, ne? Ich habe da keine Meinung dazu.
Nee,
Das ist eine
ich bin rum.
Möglichkeit. Ich probiere das irgendwie in die Wissenschaft wieder zu ziehen. Und da gibt's eine Theorie von Eleanor Ostrom, die ist auch Nobelpreisgewinnerin, ich glaube in 2006. Die hat The Dilemma of the Commons geschrieben. Und da geht es tatsächlich darum, wie wir als Menschheit Nutzgüter, die uns allen zustehen, nutzen. Zum Beispiel ein See für Frischwasser. Oder ein Feld zum Weiden oder solche Sachen, ja, das ist ein bisschen traditioneller. Und das Problem ist ja, dass wenn jeder einfach so viel nimmt, wie er in dem Moment braucht, dann wird es depletet und es gibt es nicht mehr im nächsten Jahr. Und wenn man sich einigt, dann kann einer bescheißen und mehr nehmen als die anderen und dann ist es wieder unfair für alle. Sprich, wir befinden uns in einem Dilemma, dass es praktisch unmöglich ist, das so zu erwirtschaften, dass es für immer hält. Und die Möglichkeit, es zu lösen, ist, das als Common Good anzusehen, also so, dass alle sich einig sind, dass das funktioniert ganz gut in so Dorfverbänden zum Beispiel, wo das ganz klar ist, dass das uns allen gehört. Früher war es ein Apfelbaum und da durfte sich jeder jeden Sonntag zwei Äpfel nehmen und das hat fu gut funktioniert, weil sich da alle die Trust ineinander haben. Und eine Möglichkeit, oder was gerade in der Wissenschaft los ist, ist, diese Plattformen auch als so ein Common Good anzusehen. Aber wie man das dann tatsächlich etabliert, ist natürlich eine ganz
Ja,
andere
aber
Nummer.
ist ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass irgendwas in Anführungsstrichen verstaatlicht wird, wo alle drauf Zugriff haben sollen. Ich meine, schauen wir uns die Deutsche Bahn an, schauen wir uns mal so eine Lufthansa-Sache an,
Ja.
die mal ganz lang deutsch geführt war. Also die Deutsche Bahn ist ja immer noch quasi so ein Staatsverein, darum ist ja auch immer alles zu
Ja.
spät oder war es lange zumindest. Und es geht ja, kommt jetzt auch wieder die Diskussion, in Corona gab es ja die Diskussion mit, ja, du musst immer deinen Corona-Impfpass dabei haben,
Ja.
auf dem Handy. Ja,
Ja.
aber wir sind eine sehr alte Bevölkerung. Nicht jeder hat
Ja,
ein
haben nicht
Handy.
alle ein Handy,
Ist es dann
richtig.
vielleicht ein Common Good, dass der Staat jedem ein Handy stellen muss, ab, keine Ahnung, 18, 16,
Ja.
14?
Also, sau interessant und ich geb dir zu 50% recht und zwar, das geht auf staatlichem Level. Aber was ist denn Amazon? Das ist auf globaler Ebene.
Ja,
Wer
eben.
verstaatlicht denn Amazon und wie?
Ja, ja.
Erlaubst du nicht mehr von der UK nach Deutschland zu liefern, zum Beispiel? Und dann
Ja.
hat Amazon UK praktisch, wird verstaatlicht in der UK und Amazon, ne? Keine Ahnung, Deutschland wird verstaatlicht an Deutschland und Amazon US wird verstaatlicht an US und dann hast du den auch verstaatlicht. Ja,
Ja.
dann killst du den Netzwerkeffekt, ne? Dann
Ja,
bist du wieder
genau.
an, dann bist du wieder lokalitätsgebunden und eigentlich geht es uns als Endusern vielleicht sogar schlechter damit. Es ist nicht
Ja,
leicht.
es ist ja nichts Schlechtes, Amazon, sonst wäre es ja nicht so erfolgreich. Es bietet ja einen super Mehrwert, aber wie du schon sagst, es hat halt auch sehr viele Gefahren oder Risiken drin, wenn man das
Ja.
unkontrolliert wachsen lässt, sowas, solche Netzwerkeffekte, wie man jetzt sieht bei,
Genau.
sei es ein Facebook, wo auch unkontrolliert ist, kann ja keiner kontrollen, was so ein Algorithmus den Leuten vorschlägt an Posts, ja. Und
Ja.
dass dann halt rauskommt, okay, so Gewaltposts und Hetze wird halt mehr vorgeschlagen als ich hab dich lieb Posts.
Ja,
Ja, das
weil es mehr
passiert halt,
Klicks
weil es,
bringt, ne?
genau, das passiert halt, weil es keiner kontrolliert. So, und was, aber
Ja.
was, und es wird ja nicht weitergeschaut, so was verursacht es denn in der Bevölkerung? So, was ist denn der nachwirkende Effekt auf der Zweitinstanz-Effekt, so nach dem Motto,
Ja.
ne?
Ja, auch wieder, super Übergang wieder. Das Facebook ist ganz interessant, ne, weil es sieht gerade so aus, als würde TikTok Facebook den Rang ablaufen,
Tatsächlich, ja.
als neues soziales Netzwerk. Und da können wir noch mal kurz über Netzwerkeffekte sprechen. Bei Facebook sind die Netzwerkeffekte so generiert, dass das praktisch wertvoller für dich ist, dabei zu treten und wann immer du im Kontakt mit deinen Freunden sein willst, im Kontakt zu treten. Und früher, bevor es TikTok gab, hast du auch mal an deiner Pinnwand gescrollt und geschaut, was es da war. Und es hat sich ja von irgendwie Posts von deinen Freunden immer mehr zu professionellen Posts entwickelt. Also bei
Ja.
mir jetzt zum Beispiel ist es
Ja.
hauptsächlich irgendwie Economist, Guardian und irgendwas anderes.
Ja.
Also, ne? Wohingegen, was TikTok macht, ist absolut auf die Attention abgehen. Ne? Also
Ja.
das ist so generiert, dass du da wirklich süchtig danach wirst und deine gesamte Aufmerksamkeit dem bietest. Einen viel stärkeren Netzwerkeffekt, also die Stärke des Netzwerkeffekts ist stärker da, weil das auch noch das Engagement anspricht, ne, deine Aufmerksamkeit. Deswegen, das ist jetzt eine Möglichkeit, die wir jetzt gesehen haben. Wir hätten niemals gedacht, dass irgendeine Social Media Seite Facebook den Rang abläuft, aber es sieht gerade tatsächlich danach aus, als würde das passieren. Es ist wirklich eine andere Herangehensweise an, was den Netzwerkeffekt praktisch verursacht und wie sich das auswirkt. Und bei TikTok ist es eben die Aufmerksamkeit, anstatt nur der Beitritt an sich.
Interessant. Ja, ich meine, die machen natürlich auch viel mehr mit diesen Kurzvideos. Na, das ist ja jetzt nicht unbedingt das Steckenpferd von Facebook.
Ja.
Facebook profitiert wahrscheinlich immer noch davon, dass es halt eins der ersten war oder das erste
Richtig.
große soziale Netzwerk war, das wirklich Erfolg hatte. Und TikTok, ja, man, ich meine, das hört man ja auch immer wieder, wenn man sich irgendwie mit YouTube Shorts und wie habe ich einen erfolgreichen Social Media Account beschäftigt. Es geht ja immer wieder darum, so, ja, wie kannst du die Attention grabben? So, wie muss dein Thumbnail ausschauen, ne?
Ja.
Ja, wie lang darf dein Video sein? Wie müssen die ersten 3 Sekunden gestaltet sein, damit die Leute auch dranbleiben und so? Click-through-Rate und lauter solche Sachen. Das ist ja alles, das ist ja eine Wissenschaft. Aber da bin ich immer der Meinung, so, was für eine Wissenschaft ist es denn? Das ist doch, ich habe oft immer das Gefühl, es zielt nur darauf ab, dich, ja, wie du schon sagst, süchtig und abhängig zu machen.
Ja, also für die, was diese Plattformen nutzen, ist tatsächlich mehr Psychologie, ne, als Wirtschaftswissenschaften jetzt in der Hinsicht. Kann ich natürlich nicht so viel drüber sagen. Aber ich würde sagen, ich hab eine ganz gute Möglichkeit, jetzt hier nochmal den Rahmen zu spinnen. Wir haben über dieses Get Big Fast gesprochen. Und worüber ich mir viele Gedanken mache, ist tatsächlich, wie wir diese Netzwerkeffekte in verschiedene Typologien unterscheiden können. Und das ist etwas, was wir tatsächlich in der Wissenschaft, das wissen wir einfach noch nicht. Wir reden immer über Netzwerkeffekte und das beschreibt, das wird wertvoller, je mehr Nutzer das benutzen. Und wir reden auch über die Stärke von Netzwerkeffekten. Und da sind wir uns nicht mal genau ganz einig, was das überhaupt bedeutet, die Stärke von Netzwerkeffekten.
Ja.
Ist es, ist es, ist, ist ein starkes, ein starker Netzwerkeffekt, wenn wenig Leute trotzdem schon ganz viel Nutzen von Interaktionen beifügen? Oder ist ein starker Netzwerkeffekt, wenn ein zusätzlicher Nutzer mehr Value für das gesamte Netzwerk generiert? Weißt du, es gibt verschiedene Wege oder Möglichkeiten, da sich darüber Gedanken zu machen. Und ich will wirklich verstehen, wie sich diese verschiedenen Netzwerkeffekte, Typologien generieren lassen, ne? Dass ich mir überlege, wie ich die generiere. Ganz klassisches Beispiel von was wir jetzt schon wissen, ist, Ubers Netzwerk ist viel schwieriger zu verteidigen als Airbnbs Netzwerk. Und zwar, weil Ubers Netzwerk ist fragmentiert. Das ist an die Lokalitäten gebunden. Wenn du jetzt in New York bist, ist dir egal, wie viele Uber-Driver es in Bangladesch gibt.
Ja, stimmt.
Wohingegen, wenn du in New York bist, ist es dir ziemlich wichtig, dass es Airbnbs überall sonst auf der Welt gibt, weil da kannst du Vacation machen.
Ja.
Sprich, das eine sind viele kleine lokale Netzwerke, wohingegen Airbnb ein großes globales Netzwerk ist. Und das ist viel leichter verteidigbar. Und natürlich ist das an den Service gebunden, den du anbietest, aber das ist auch eine Designentscheidung letzten Endes. Und das kann man auf der Plattform-Level, auf dem Produkt-Level, über Zeit anpassen. Und das sind lauter Sachen, über die wir noch nicht viel wissen. Und das ist tatsächlich mit was ich mich hauptsächlich beschäftige.
Also Fazit, grow oder get big fast. Ist es sinnvoll oder ist es gefährlich?
Ja, wir sehen, dass die Firmen, die das irgendwie angeregt haben, unglaublich erfolgreich sind. Aber die zeitigen Follower, also die zweiten Mover im Markt, sagen wir mal Uber und Airbnb, Airbnb jetzt gerade eben profitabel geworden, Uber fährt unglaublich hohe Verluste ein, immer noch die ganze Zeit. Und ich glaube, es liegt daran, dass die nicht ganz verstanden haben, dass Netzwerkeffekte nicht immer sich genau gleich auswirken, sondern dass es dann doch noch Nuancen gibt zu dem ganzen Thema und es dann die Antwort, die leider etwas langweilig ist, ist, es kommt drauf an. Es kommt auf dein Produkt an, es kommt darauf an, wie du deine Plattform designst. Und ich hoffe auch, dass, wenn wir da ein bisschen mehr drüber wissen, wir auch eine Möglichkeit finden, den kleineren Spielern in dieser digitalen Economy irgendwie ein Playbook an die Hand zu geben, mit den Großen zu, ne, Wettbewerb zu betreiben. Das wäre mein Wunsch.
Ja, erstens das und zweitens vielleicht auch irgendwie daraus lernen und zu sehen, okay, Netzwerkeffekte, kann ich ein Unternehmen einfach unendlich groß wachsen lassen wie ein Amazon oder muss irgendwo ein Stopp rein, wo ich sage, okay, wir müssen es trotzdem ermöglichen, dass ein Monopol nicht entsteht, sondern dass wir da irgendwie eine Bremse reinhauen, dass andere aufholen können in einer gewissen Art und Weise, weil Monopole einfach ja auch gefährlich werden am Ende vom Tag. Joey, mega cool, dass du da warst.
Ja, super. Danke, dass du mich eingeladen hast. Spaß gemacht.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet, ihr habt es verstanden. Ich habe es verstanden. Wenn es ich verstanden habe, gehe ich davon aus, ihr habt es auch verstanden. Was wir über Netzwerkeffekte gelernt. Und schaut gerne auf Spotify vorbei und lasst ein paar Sterne da, genau wie auf Apple Podcast. Und schaut auch gerne auf inspirierenanders.com vorbei. Abonniert den Newsletter, schaut auf Patreon vorbei, was es da für euch gibt. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt sauber, seid lieb zueinander. Bis dann. Tschüssi.